Legen wir mal los. Es ist irgendwie ein bisschen verrückt, hier vorne zu stehen. Ich weiß nicht, ob es nur für mich so verrückt ist oder auch für euch. Ja, okay, danke. Nee, es ist, wie gesagt, es ist verrückt, aber es ist auch sau cool. Also auch hier für die in der ersten Reihe, wenn ich ein bisschen Augenringe habe und sonst was, ist nicht wenig Begeisterung, sonst Müdigkeit. Die Begeisterung ist voll da. Und ich habe Lust, euch einfach ein bisschen was zu erzählen, was mir so in der letzten Woche, in den letzten eineinhalb Wochen wichtig geworden ist. Aber vielleicht erstmal für die, die entweder das erste Mal da sind oder mich einfach noch nicht kennen, stelle ich mich trotzdem mal vor. Also ich bin Simon, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere jetzt seit 2 Jahren Theologie in Gießen. Und eigentlich seit ich ein kleiner Lümmel war, der so groß war, bin ich hier in die Gemeinde gegangen. Deswegen kenne ich wahrscheinlich auch die meisten, deswegen ist es so ein bisschen crazy, mich hier vorne zu sehen. Und vielleicht andere kennen mich wieder als irgendwie so ein bisschen hyperaktiver Junge im Kigo, was dann verrückt ist, dass der jetzt hier vorne was erzählt. Kleiner Funfact vielleicht dazu. Ich hatte früher, weil ich so viel geredet habe, als ich mit meiner Mutter manchmal Auto gefahren bin, musste sie dann sagen, ey Simon, jetzt halt stopp. Ich kann dir einfach nicht mehr zuhören, weil du so viel redest. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht mehr. Und das Coole daran ist, dass ich hier vorne stehe, ihr seid jetzt ruhig und ich kann reden. Deswegen kriege ich hoffentlich keine Redepause. Und das ist irgendwie ganz schön. Und obwohl jetzt zum Beispiel meine Geschwister gekommen sind, wahrscheinlich irgendwie, um mich hier zu begleiten und zu hören, was ich jetzt vielleicht zu sagen habe, ist eigentlich das Coole, dass, egal ob es euch bewusst war oder nicht, ihr nicht heute gekommen seid, um Simon hier vorne zu hören, sondern um Gott zu hören. Und nicht, weil ich der Große bin, sondern weil es irgendwie dieses Wort hier gibt und da Gott geredet hat und ich das jetzt einfach euch irgendwie weitergeben kann. Und er die letzte Woche und weiß nicht, wie lange gewirkt hat, um in meinem Leben Wahrheit zu sprechen und dass ich das weitergeben kann. Und das ist auch in dem Sinne cool, weil es irgendwie Druck von mir nimmt. Es sind wahrscheinlich im Raum Leute, die so viel weiser sind, so viel mehr Erfahrung. Gucken wir mal da in die Ecke. Aber die es vielleicht so viel besser könnten. Aber das ist in dem Sinne egal, dass Gott jeden Menschen nutzt und dass er heute auch diesen kleinen Lümmel von früher nutzt, um euch was nahe zu bringen und um heute wirklich in eure Leben irgendwie zu sprechen. Und deswegen lade ich euch ein, dass ihr heute offen seid, die Lauscher spitzt und guckt, wo Gott euch vielleicht was sagen möchte, was vielleicht in den Hintergrund gerückt ist. Und dann lasst uns einfach direkt mal reinstarten. Heute geht es um Heiligen Geist. Ich denke, das ist wegen der Reihe relativ klar. Aber es geht auch um den Römerbrief. Um insbesondere Römer 8, aber um Römer 8 zu verstehen oder den Teil, den wir heute durchgehen, wirklich mehr zu verstehen, muss man vielleicht auch erstmal ein bisschen den Kontext erklären oder ein bisschen hinführen, dass ihr versteht, warum es jetzt so toll ist, was ich später erzähle. Nämlich es war so, dass nachdem Jesus gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, hat er gesagt zu seinen Jüngern, komm, geht raus in die Welt und verkündigt, was ich euch gesagt habe. Verkündigt die Botschaft, dass ihr gerechtfertigt seid, dass die Sünde gestorben ist, dass, weil ich am Kreuz gestorben bin, das jetzt nicht mehr für euch gilt, dass ihr jetzt frei seid und neu leben könnt. Er hat sie also rausgeschickt, das Evangelium, die gute Nachricht, wie wir sie nennen, hat sich in der Welt verbreitet. Und irgendwann hat Jesus gesagt, ja, okay, dann brauche ich noch einen Dude, der noch mehr verkündet. Und da hat er gesagt, ja, das macht Paulus. Und Paulus war dann zuständig dafür, dass er zu den Heiden ging, also den Nichtjuden. Und der hat das relativ gut gemacht. Und das Christentum hat sich immer weiter verbreitet, sich vielleicht irgendwann auch ein bisschen verselbstständigt, sodass dann auch mal eine Gemeinde gegründet wurde, die er jetzt nicht direkt gegründet hat. Und deswegen hat er dann den tollen Römerbrief geschrieben, weil er dachte, okay, komm, an die Gemeinde, die ich jetzt nicht selbst gegründet habe, die ich noch gar nicht so richtig kenne, schreibe ich mal alles, was man so wissen muss, um Christ zu sein, um das Christentum aufzubauen. Und deswegen ist der Römerbrief eigentlich so cool, weil er eigentlich alle Glaubensgrundsätze, die wir brauchen, um Christ zu sein, in einem Brief hat. Es ist quasi so dieses, ein kleines Handbuch für Christen to go. Und diese Glaubensgrundsätze, die da drinstehen, die wir gleich auch nochmal ein paar durchgehen, die sind seit 1970 Jahren die gleichen. Und das ist eigentlich auch verrückt. Er hat es irgendwann mal aufgeschrieben, um eine Gemeinde zu schreiben. Und ob du jetzt hier in Europa bist, hier in Klein-Kelsterbach, ob du in Afrika bist, ob in Asien oder sonst wo, diese Worte, die er da gesprochen hat und diese Wahrheiten, die sind jetzt nicht weniger wahr. Die stimmen immer noch für uns. Und das ist einfach irgendwie so verrückt. Und deswegen ist der Römerbrief so wichtig, dass wir ihn uns ihn vor Augen haben oder ihn einfach haben, um ihn immer mal wieder durchzulesen und zu verstehen und zu behandeln. Bisschen schwierig daran, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht sind da ein paar besser dran. Aber wenn ich den Römerbrief lese oder ihn jetzt auch vor ungefähr einer Woche oder eineinhalb Wochen gelesen habe, merke ich, okay, er ist doch nicht ganz so leicht zu verstehen. Dieses kleine Handbuch to go mit den Glaubensgrundsätzen, die wir dann einfach nehmen können und dann läuft es, ist doch ein bisschen komplexer, weil Paulus einfach irgendwie ein bisschen verschachtelt schreibt. Da war irgendwie, weiß nicht, um euch da ein bisschen mitzunehmen, ich war in meiner Predigtvorbereitung, war ich draußen, wollte mir Römer 8 durchlesen, was ich heute durchgehen werde, habe die Elberfelder Bibel aufgeschlagen, weil das ja die tolle Bibelübersetzung ist, die man so nutzt. Ich habe aufgeschlagen und dachte mir im ersten Moment, so ist das überhaupt Deutsch? Ich verstehe gar nichts, habe es dann trotzdem durchgezogen, kam am Ende mit so einer Halbwissen raus, habe mich dann nochmal reingefuchst, habe dann nochmal was durchgelesen, habe mit Leuten drüber geredet und im Endeffekt habe ich, glaube ich, einen okayen Überblick jetzt, um es euch weiterzugeben. Und da möchte ich euch jetzt reinnehmen in diesen Überblick, damit wir uns einmal klar bekommen, was steht da und wohin führt es und was bedeutet es für uns. Und da brauche ich die erste Folie. Pink ist meine Farbe, wenn ihr es nicht wusstet. Das sind so die paar Wahrheiten, da steckt noch viel mehr im Römerbrief drin, aber das sind so ein paar Sachen, die wirklich prägnant irgendwie für uns sind, die wichtig für uns sind und die wir ja auch für das, was wir gleich nochmal durchgehen, irgendwie brauchen. Nämlich, es fängt an in Römer 1, dass Paulus beschreibt, wo der Ausgangspunkt ist. Also, die Menschen sind nicht gerecht, sie handeln nicht so, wie Gott es eigentlich vorgesehen hat, wo er eigentlich so einen coolen Weg gegeben hat, sondern sie handeln anders, entfernen sich von Gott und deswegen hält Gott irgendwann Gericht über die Menschen. Und das ist der Ausgangspunkt und der erste Fakt, den es so gibt. Und dann ist die Frage, dann baut Paulus weiter auf und erklärt es noch mehr und fragt sich im Endeffekt, wie man da überhaupt bestehen kann und kommt zu dem Grund, zu dem Schluss, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Die ganze Welt ist schuldig vor Gott. Und das ist eigentlich so, welche, die jetzt schon länger Christen sind, die wissen das, ja, okay, wir sind nicht gerecht, wir brauchen Jesus, aber eigentlich ist dieser Satz so krass, dieses, wir müssen irgendwie vor Gott gerecht werden, sonst können wir nicht richtig leben, sonst haben wir kein Leben nach dem Tod und dann kommst du zu dem Schluss, dass keiner gerecht ist. Also kein einziger von den ganzen Milliarden Menschen, die gelebt haben, schafft es, vor Gott zu bestehen. Und es ist dann erstmal so ein kleiner Downer und dann kriegt aber Paulus die Kurve und erzählt uns das, was wir auch oft als Evangelium verstehen, nämlich dass durch Jesu Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Also die nächste Wahrheit, nachdem irgendwie alles auseinanderfällt, hat Gott gedacht, okay, aber ich schaffe trotzdem Weg, dass es trotzdem Leute schaffen, zu mir zu kommen, nämlich durch Jesus. Wenn wir an ihn glauben, können wir daran teilhaben, dass er schon gestorben ist, dass er quasi stellvertretend für uns gerichtet wurde, dass die Sünde am Kreuz gerichtet wurde und wir jetzt wirklich frei sein dürfen. Also wir wurden durch ihn jetzt gerechtfertigt. Und dann kommt er weiter zu Römer 5, zu der Erkenntnis, okay, cool, jetzt ist der Zorn Gottes gestillt. Wir wurden für gerecht erklärt und haben jetzt Frieden mit Gott. Also wir können einfach in perfekten Einklang mit Gott leben. Und weil wir das jetzt haben und weil wir für die Sünde gestorben sind, sollen wir jetzt ein neues Leben führen. Also, wenn man sich den Römerbrief bis Kapitel 6 anschaut, sieht man so eine Struktur von Paulus, wie er es immer weiter aufbaut, wo er erst eine Problemstellung gibt, eine Lösung und es immer weiterführt und weiterführt. Und im Endeffekt kommt es dann bei Römer 6 raus, wo er halt sagt, okay, jetzt können wir ein neues Leben führen. Und es ist eigentlich so eine gute Aussage, dass wir jetzt nicht mehr so handeln müssen, nicht mehr so schlecht handeln müssen, wie wir es irgendwie anders getan haben. Wir müssen nicht mehr sündigen, wir müssen nicht mehr Sachen tun, die wir gar nicht machen wollen, weil wir jetzt nicht mehr unter dieser Herrschaft stehen, dass uns irgendwie die Sünde oder unsere schlechten Gedanken uns in eine Richtung treiben. Und das sehen wir auch ganz, ganz klar in unserem Leben, dass jetzt alles irgendwie Hammer ist, dass wir das einfach annehmen können, dass wir an Jesus glauben, dass wir ein perfektes Leben führen können, dass wir nicht mehr neidisch sind, dass wir keine schlechten Gedanken haben, dass wir nicht irgendeiner Sucht weitergehen. Wir sind wirklich frei und leben so ein perfektes Leben. Also wer das jetzt nicht hat, der macht was falsch, glaube ich. Aber das ist ja quasi das, worauf das eigentlich auszielen soll. Gott hat irgendwie alles geschaffen, dass es klappen würde und es klappt irgendwie nicht. Also jedenfalls bei mir nicht. Also ich probiere so oft irgendwie so dieses Leben zu führen, was Gott vorgeschrieben hat oder wo er gesagt hat, ey, leb doch so, weil es ist gut. Sei nicht neidisch, schau auf mich, vertraue auf mich, mach dir doch keine Sorgen jetzt vor der Predigt, vor der Klausur und sonst was. Und trotzdem komme ich da immer wieder zurück und komme da in so einen Kreislauf, aus dem ich nicht rauskomme. Und ich denke, das ist auch bei euch so. Ich weiß nicht, von der jüngeren Generation ist vielleicht so, die kennen das, dass man eigentlich so viel freie Zeit hätte und sich mit anderen Sachen beschäftigen kann und dann so ein Kreislauf kommt, dass man 2 Stunden am Tag auf Instagram hockt, gar nicht weiß, was da man macht. Es ist einfach nur noch langweilig, aber man macht es trotzdem. Man kommt irgendwie nicht raus und dann kurz vorm Einschlafen opfere ich noch meine kostbare Halbschlafzeit an den, der mir eigentlich das Wichtigste ist, und bete da noch kurz was runter. Also so ist es jedenfalls bei mir und ich denke, dass es bei vielen ähnlich ist und dass es irgendwie nicht anders läuft. Und selbst bei unserem Superchristen Paulus, der diese coolen Briefe geschrieben hat, der so viel Weisheit hatte, wo Gott so viel gewirkt hat, kommt dann nach diesen tollen 6 Kapiteln daraus, was wir in Römer 7 lesen. Und da können wir eigentlich auch dann die nächste Folie, ja, da schreibt er dann, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich finde eigentlich, diese Formulierung ist überraschend neu, also zeitlich. Das passt so perfekt, das könnte ich auch gestern gesagt haben. Es ist so nahbar, wie Paulus, der Typ da oben, zu so einem Schluss kommt. Und nachdem er alles aufbaut, diesen Weg führt durch den Römerbrief, kommt er am Ende zu der Aussage, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und das ist schon ein Tiefpunkt. Also, ich weiß nicht, ich lese mal manchmal durch die Bibel und es macht gar nichts mit mir und dann lese ich durch die Bibel und es macht auf einmal was mit mir und dann sitze ich da gestern und denke nochmal über einen Satz nach und merke auf einmal, was für eine emotionale Wirkung das auch hat. Da sitzt Paulus, irgendwie einer der höchsten Apostel, der so tolle Sachen gemacht hat, wo man eigentlich denken würde, ey, wäre ich wie der, würde das Leben doch laufen, und sitzt wahrscheinlich irgendwie voll verzweifelt und weint in seinem Zimmer und kommt zu dem Schluss, wer befreit mich aus dem elenden Zustand? Ich komme da nicht raus. So, unglückseliger Mensch. Also, ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Also, schlimmer kann man es nicht beschreiben. Aber was soll Gott noch tun? Also, Römer 1 bis 6 zeigt uns, wie toll Gott es gemacht hat. Und was soll er noch tun, dass wir es packen? Weil im Endeffekt ist ja scheinbar, Gott hat alles richtig gemacht, hat uns sogar noch geholfen und es scheitert mal wieder am Menschen. Erstmal schwierig. Aber, und das ist das große Aber, dann kommen wir jetzt endlich mal zum Predigttext, nämlich Römer 8. wir sind nicht allein und die Gnade hört nicht bei Kapitel 7 auf, sondern die geht noch ein paar Kapitel weiter. Und das ist der Wahnsinn, und das ist irgendwie so ein, und da kann man mal Halleluja sagen, dass man mal wieder aufatmen kann, nachdem man so am Boden ist und merkt, ja, okay, da kann ich mich voll wiederfinden, so ist doch auch mein Leben. Ja, es geht aber noch in eine andere Richtung. Es geht noch ein bisschen weiter, und obwohl Gott schon alles bereitet hat und die Werkzeuge gegeben hat, um eigentlich ein gutes Leben zu führen, sagt er, komm, ich weiß, ihr packt es nicht, ich helfe euch noch ein Stück. Und dann können wir jetzt endlich mal in den Predigttext schauen. Da steht es für die anderen. Ich gucke mal in die Bibel. Also, in Römer 8, Vers 4 bis 6 steht, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Und ich lese es nochmal. So kann sich nur in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Das ist also unsere Antwort auf die Frage, wer holt uns aus diesem elenden Zustand raus? Auf die Frage, wie können wir jetzt wirklich das Leben führen, was Gott doch für uns gedacht hat? Und es fängt, also das Schwierige ist hieran, zwei Sachen vorweg, es ist einmal in diesem Kapitel, ihr könnt es danach euch nochmal durchlesen, es gibt so viele Aussagen, die einfach nur krass sind, die immer weitergehen und noch weitergehen als das, was ich heute vielleicht sage, aber wir beschränken uns heute erstmal auf diese Verse, weil die schon genug mit uns machen und ich glaube, uns dahin leiten, wo es gut ist. Und die zweite Sache ist, dass ich euch leider trotzdem, auch wenn das die Lösung ist und das die Antwort auf unsere Frage ist, euch keine Pauschalantwort geben kann. Aber, und das ist auch wieder ein großes Aber, es soll trotzdem nicht ernüchternd sein, sondern es soll Hoffnung machen. Und ich will euch ein paar Gedanken weitergeben, die ein Startschuss dazu sein können, dass euer Leben wirklich komplett auf den Kopf gestellt werden kann. Und deswegen fangen wir mit dem ersten Vers an. So kann sich nur in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen. Ich habe die ersten drei Verse da mal weggelassen. Die fassen eigentlich nämlich zusammen das, was ich euch eben erklärt habe von Kapitel 1 bis 6. Nämlich so, die Voraussetzung, weshalb sich jetzt die Gerechtigkeit verwirklichen kann, ist Jesus. Weil er für uns gestorben ist, weil durch ihn Gerechtigkeit verübt worden ist und die Sünde am Kreuz gerichtet wurde, können wir jetzt dieses Leben in Gerechtigkeit führen und können dann das, was das Gesetz fordert, erfüllen. Also dieses Leben, was Gott für uns vorgesehen hat. Gesetz ist manchmal so hart wie nur so Vorschriften. Es sind zwar Vorschriften, es sind Weisungen, aber nicht, weil Gott uns was einschränken will, sondern weil er weiß, wie gut das Leben sein kann und es deswegen so viel geschrieben hat, so könnt ihr es machen, dass ihr wirklich das volle Leben kosten könnt. Und deswegen die Voraussetzung ist Christus. Davon geht es aus. Der Geist, der schafft nicht die Voraussetzung. Aber der Geist hilft uns damit, wie wir es umsetzen können. Also er ist die Antwort auf die Frage, wie. Und die Antwort ist, lasst euer Leben vom Geist bestimmen und nicht mehr von eurer eigenen Natur. Hört sich leichter an, als es ist. Das ist oft irgendwie in der Bibel, dass die Antwort ganz einfach ist und irgendwie deswegen aber auch so schwer. Aber lasst uns nochmal ein bisschen genauer reingucken, was das heißt. Also vom Geist Gottes bestimmen lassen. Dieses Bestimmen lassen kann man auch damit irgendwie übersetzen, im Geist zu wandeln oder im Geist zu leben. Also es ist etwas, was dauerhaft passiert. Also es ist nicht so, ich bin Christ, habe den Geist und jetzt wandle ich schon in ihm. Nee, es ist so, du bist Christ, du nimmst Christus an, kriegst den Geist und den kann dir auch keiner wegnehmen, der ist in dir. Aber ob er jetzt in dir in dem Sinne wirkt, dass du ihn Freiraum lässt, dass er wirklich dein ganzes Leben durchtrinkst und dass du mit ihm lebst, das ist dann die andere Frage. Und das ist die Frage, mit der wir uns ja heute auseinandersetzen, nämlich dieses Leben meint etwas Dauerhaftes, meint einen durchgehenden Zustand. Und das ist aber irgendwie schwierig, weil wie sollen wir mit dem Geist dauerhaft leben? Wenn ihr jetzt rausgeht, weiß ich nicht, ob ihr einen Unterschied spürt zu früher und denkt, okay, jetzt gerade lebe ich mit dem Geist dauerhaft. Das ist immer noch ein Tick abstrakt, aber ich glaube, man kann es mit einem kleinen Beispiel ein bisschen mehr verstehen. Das ist so ein bisschen, es wird zu was Dauerhaften, wenn man es einübt. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt mit dem Auto, ich weiß nicht, viele sind wahrscheinlich hergefahren, aber wenn ihr gleich wieder losfahrt, ihr denkt nicht jedes Mal so, okay, warte mal, muss ich jetzt auf der rechten Fahrbahn fahren oder links? Also ich glaube nicht, dass die 90% von uns dann Geisterfahrer sind, sondern wir genau wissen, wie wir fahren. Wir wissen, wie es geht, weil sich das so verinnerlicht hat, weil wir das schon seit Jahren immer wieder üben, weil es uns beigebracht wird und weil wir es uns immer verinnerlicht haben bis zu dem Punkt, wo es einfach von selbst geht. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, was dieses Wandeln im Geist, Leben im Geist verdeutlicht ist, dass wir uns regelmäßig und immer wieder Rituale und Situationen schaffen und Momente schaffen, wo wir dem Geist diesen Raum geben, dass er uns bestimmen lassen darf. Bis wir dann immer weiter zu dem Ding kommen, dass es gar nicht mehr ein aktives Teil, Ding ist. Ja, okay, ich denke jetzt nochmal nach, okay, ich gebe jetzt dem Geist Gottes Raum, sondern er macht es einfach, weil wir eh schon die Freiheit ihm gegeben haben. Und da müssen wir, oder dürfen wir immer weiter hingehen. Es ist einfach nur ein Privileg, weil es so viel mehr gibt zu leben, als was wir jetzt bisher gelebt haben. Es ist nicht nur ein Leben im Geist, okay, wir müssen das die ganze Zeit von ihm bestimmen lassen, sondern es ist ein Leben durch den Geist. Also wenn wir wirklich darauf vertrauen, was in der Bibel steht und was Gott uns da erklärt, ist es das, wie wir so leben ohne ihn, ist nicht das Leben. Das ist kein Leben, sondern erst durch ihn erfahren wir das wirkliche Leben. Und deswegen kann man auch sagen, wir leben nicht im Geist, sondern wir leben durch den Geist. Und was Paulus dann in dem zweiten Vers, im dritten Vers nochmal konkretisiert, ist, dass dieses Leben im Geist komplett konträr zu dem Leben unserer eigenen Natur ist. Also er nutzt da verschiedene Sachen, um das zu verstärken, dass es nicht zusammengeht. Er schreibt auch in Vers 7 nochmal, dass unsere eigene Natur nicht fähig ist, dem Willen Gottes oder seinem Gesetz zu folgen. Also da können wir uns eigentlich davon verabschieden, von dem Gedanken, okay, Gott, ich packe das jetzt gerade allein, ich muss nur noch das machen und dann kannst du wirken, weil unsere Natur ist nicht fähig, scheinbar. Das meint jetzt nicht alles, unser ganzer Körper und sonst was. Eigene Natur bezeichnet besonders diesen Herrschaftsbereich der Sünde. Also unsere eigene Natur, unser Innerstes ist irgendwie, hat da die Sünde Raum, um zu herrschen. Und deswegen kann es einfach nicht, weil wir das nicht wegkriegen können, Gottes Willen folgen und seinem Gesetz folgen. Und um ein paar Beispiele zu nennen, es sind halt diese zwei verschiedenen konträren Sachen, diese zwei verschiedenen Herrschaftsbereiche. Nämlich einmal der Herrschaftsbereich der Sünde. Und das ist unter anderem geprägt von Götzendienst. Das kann ganz unterschiedliche Sachen annehmen. Eben habe ich schon ein Beispiel genannt, wo es irgendwie bei mir Social Media sein kann, weil das scheinbar viel höher über Gott steht, ich es oft über ihn stelle, obwohl ich es nicht will. Es sind Feindschaften, es ist irgendein Streit, es ist eine Eifersucht, es ist Egoismus, es ist Spaltung oder auch Neid. Und diese Lust kann man wahrscheinlich immer weiter fortführen. Und der andere Herrschaftsbereich ist der des Geistes, der Liebe, der Freude, des Friedens, der Freundlichkeit, der Güte, der Treue, der Sanftmut. Und allein, wenn man schon diese Wörter da reinbringt, sieht man, was Paulus hier beschreibt, es geht nicht zusammen. Und es, endet im Endeffekt, der Schlusspunkt ist dann, dass er sagt, nochmal, der Geist bringt das Leben und unsere eigene Natur bringt den Tod. Und das hat so zwei Dimensionen. Zum einen möchte er uns damit sagen, wenn wir nicht aufhören, danach zu leben, uns nicht auf Gott ausrichten, auf Jesus ausrichten und uns vom Geist zu Jesus treiben lassen, wird es im Endeffekt damit enden, dass wir sterben, dass wir nicht das ewige Leben haben. Was eigentlich die sehr, sehr krassere Dimension ist, aber weil wir Menschen sehr oft auf diesseits sehr konzentriert sind, nennt er es aber auch, es bringt nicht nur den Tod einfach am Ende des Lebens, sondern auch jetzt schon dieses, was ich eben meinte. Leben im Geist, Leben durch den Geist. Eigentlich beschreibt es das, was ich eben gerade noch gesagt habe, nur noch mehr, aber ich habe mir in meiner Vorbereitung, saß ich dann in meinem kleinen Kämmerlein, habe so drüber nachgedacht und desto mehr ich davon gehört habe, dass Gott diesen Weg hat, uns zu befreien, wurde es mir immer mehr leid, so zu leben, wie ich es jetzt lebe. Ich habe keinen Bock mehr, dass so viel Hass und so viel Schlechtes in der Welt ist. Ich habe keinen Bock mehr, dass keine Versöhnung geschieht, sondern man einfach den Streit auf sich beruhen lässt, dass man Spaltungen in Kauf nimmt. Ich habe keinen Bock, neidisch zu sein auf andere Leute. Ich habe keine Lust mehr, schlecht über Leute zu denken und nur an mich selbst zu denken. Ich habe keine Lust mehr, Sachen nachzugehen, wo ich nicht nachgehen will. Ich habe keine Lust mehr, zu Hause in meinem Zimmer zu sitzen, 3 Stunden auf Instagram zu gucken und am Ende mich schlecht zu fühlen und dann noch mit dem Gedanken rauszugehen, dass das Leben aller Menschen besser ist als meins. Es ist so viel, worauf man keine Lust mehr hat, sondern ich will endlich das erleben, was Gott für uns vorgeschrieben hat, was er so uns zeigt, worauf wir hoffen dürfen. Und damit, da will ich euch mitnehmen, was ich meinte mit der Hoffnung, dass man nochmal davon, von den Worten belebt werden kann, dass man nochmal darauf schauen kann, was möglich ist, was wir erreichen können. Das ist nicht von jetzt auf ganz, aber es ist ein Prozess, wo wir immer weiter, wie bei dem Autofahren, dahin kommen. Und im Endeffekt möchte ich dann dahin kommen, was nochmal ein weiteres Bild ist, dass ich in die Gegenwart von dem komme, der hier alles erschaffen hat. Und der Typ, der Gott liebt mich. Und das ist so, er hat so viel bereit, einfach schon an guten Gaben, aber es ist einfach auch cool, dass wir zu ihm kommen können und da sein können und bei ihm sitzen können. Und wir müssen einfach nur uns darauf einlassen. Und das ist einfach eine gute Nachricht. Und deswegen heißt, glaube ich, Evangelium auch gute Nachricht, weil das da auch alles mit reinzählt. Und jetzt aber nochmal, wie kann das Wirklichkeit werden? Ja, okay, durch den Geist bestimmen lassen, im Geist leben, im Geist wandeln, immer wieder Routinen irgendwie reinmachen, dass man sich auf den Geist irgendwie besinnt. Aber ich habe probiert, es nochmal in 2 Gedanken zu teilen, um da nochmal einen guten Schluss zu finden, damit ihr vielleicht rausgeht, einmal mit der Erkenntnis, aber auch mit ein bisschen konkreterem. Nämlich das Erste, nämlich 100% konkret, wir müssen loslassen. Das steht schon bei, sehr gut. Wir müssen loslassen und uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir das Gute aus eigener Kraft schaffen können. Das kann man sich in etwa so vorstellen, ich weiß nicht, ob es bei euch manchmal auch war, bei uns war es so, wenn wir irgendwie in einer neuen Stadt waren oder auf dem Markt oder sagen wir im Urlaub, verschiedene Situationen jedenfalls, und es viel Trubel war und wir irgendwie von einem Ort zum anderen mussten und da so, sagen wir mal, durch den Markt gelaufen sind. Dann ist da ganz viel los. Ich, kleiner Lümmel, habe ich ja schon erzählt, würde mich da verirren, würde nicht zum Ziel kommen, wo es eigentlich hingeht. Und dann hat man aber gemerkt, hier wie Reini, mein Vater, der ist leider heute nicht da, schön seine großen Pranken auf meinen Nacken gelegt hat und mich durch das ganze Ding geführt hat. Und das Einzige, was ich machen musste, ist loszulassen. Wenn ich mich dagegen gesträubt habe, kam ich nicht dahin, wo wir hin sollten, wo ich hin wollte, sondern bin irgendwo anders abgebogen. Sondern wenn ich losgelassen habe und quasi nichts gemacht habe, kam ich dahin, wo es sein sollte und konnte mich von ihm führen lassen. Und das ist so ein Teil, was ich glaube, was eine Wahrheit ist, wie man das Wirklichkeit werden lassen kann. Indem man nicht denkt, okay, ich muss jetzt was tun, um das zu erreichen. Ist ein bisschen abstrakt, aber ich muss nicht aktiv irgendwas Neues schaffen, sondern ich muss nur gucken, wo jetzt schon was ist, was ich loslassen kann. Wo jetzt Barrieren sind, die ich fallen lassen kann, damit der Geist es wirklich übernimmt und diese aktive Rolle einnimmt. Also ihr könnt euch schon überlegen, jetzt und auch gleich nochmal, was ein Bereich in eurem Leben sein kann, den ihr irgendwie noch zurückhaltet, den ihr nicht loslassen wollt, wo ihr denkt, dass ihr es noch mit eigener Kraft schafft und euch gegen diese Hand sträubt, die euch eigentlich zum Richtigen führt. Und da kann ich euch zusprechen, lasst es los. Lasst es los und gebt es Gott und bittet ihn darum, wenn ihr das noch nicht könnt, dass er euch diese Kraft gibt, es zu schaffen. Und zweitens, etwas ähnlich, aber auch nochmal ein bisschen anders, nämlich wir dürfen Raum schaffen. Es ist auch wieder dieses Ding von, nicht wir machen das, dass der Heilige Geist was wirkt. Wir sind nicht diese ganz aktive Rolle, die dann die Veränderung bringt, sondern wir geben ihm Raum, dass er das wirkt. Das heißt, praktisch irgendwie, dass ihr auch wieder sowas wie bei mir, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, weil es ein großes Ding ist, Instagram oder so ist, Sachen, die uns davon ablenken, was eigentlich das Wichtige ist, die uns die Zeit in Anspruch nehmen, wir haben eh schon wenig Zeit und dann hätten wir freie Zeit, die das auch nochmal wegnehmen. Das selbst, das kann alles sein, das kann Social Media, das kann Fernsehen, das kann irgendwelche Hobbys sein, das kann die Arbeit sein, das können aber selbst auch Treffen mit irgendwelchen Freunden sein. Und das heißt nicht, dass diese Sachen schlecht sind. Die sind selbst für sich genommen, können die so gut sein. Aber wenn sie trotzdem höher sind als unsere Begegnung mit Gott, dann nehmen wir ihm einfach den Raum, wirklich zu wirken. Er möchte es so gern und kann es dann manchmal nicht. Und praktisch könnt ihr mal ausprobieren, in der nächsten Woche euch zum Beispiel einmal hinzusetzen für 5 Minuten, nichts zu machen, ganz ruhig zu sein. Es ist nicht mal dieses, ja, okay, dann betest du ganz tief. Nee, wir wollen einüben, nichts zu tun. Wir wollen einüben, nur Raum zu geben für Gott, nur Raum zu geben für den Geist. Und das vielleicht mal nächste Woche zu machen. 5 Minuten Zeit nehmen, nichts tun und gucken, ob Gott wirkt. Manchmal tut er es direkt, manchmal nicht. Aber damit hast du quasi schon deinen Teil getan und ihm die Verantwortung nun hingeschoben. Du hast ihm Zeit und Raum gegeben. Und mit so Sachen kann man das immer weiter einüben, dass wir weniger auf uns schauen, sondern mehr auf ihn. Ja. Um es jetzt irgendwie nochmal auf den Punkt zu bringen, neben den 2 Gedanken, noch ein letztes Mal. Jesus hat uns seinen Geist gegeben und der wohnt in uns. Ein Geist, der uns zur Freiheit bringt und uns das Leben schenkt, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und nicht, weil der Geist selbst uns das Leben schenkt, sondern weil der Geist Gottes uns zu demjenigen führt, der uns das schon längst alles gegeben hat, nämlich Jesus. Jesus hat die Tür aufgemacht und der Geist begleitet uns jetzt hindurch, und zwar jeden Tag. Und das dürfen wir einfach annehmen. Und wir können sagen, denn durch ihn und nur mit dem Geist können wir das Leben jetzt führen, das Jesus für uns bereitet hat. Und deswegen möchte ich euch wirklich einladen, lasst einfach los und stellt euch nur einmal vor, so wie ich es probiert habe, diese Hoffnung, was alles sein kann, was alles noch kommen kann. Und jetzt, neben dem, was ich alles gesagt habe, können wir es noch mal praktischer machen. Wir haben heute Abendmahl, wir feiern zusammen Abendmahl und das ist eigentlich der perfekte Moment, um loszulassen, um uns zu Jesus zu begeben und ihm Raum zu geben. Und entweder zeigt dir der Geist was oder er hat dir schon längst was gezeigt und du wusstest es schon lange. Ich lade dich ein, es jetzt loszulassen. Amen.